Also auch von mir herzlich willkommen und schön, dass wir wieder zusammen sein dürfen. Lasst uns gemeinsam aufschlagen das Wort aus 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 12 bis 17. Ja, die Brüder haben mich gebeten, ein bisschen ein Zeugnis mal zu geben. Und da das schon so viele gehört haben, habe ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht einfach das nur wieder erzählen, sondern wir sollten unbedingt was aus Gottes Wort hören. Von daher wollen wir schauen, ob es gelingt, das irgendwie zu verbinden. 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17. Und da schreibt Paulus: Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, da ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die zukünftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, das tat Gott für mich. So würde ich die Verkündigung oder die Predigt einfach mal überschreiben. Und das trifft ja sowohl für Paulus zu, auch er hätte das vielleicht so nennen können. Vielleicht ein kurzer Überblick, in welcher Situation wir uns befinden, wenn wir das lesen. Paulus hat den Brief ca. 64 nach Christus an seinen Bruder, an seinen Schützling, seinen Begleiter Timotheus geschrieben, den er in Ephesus zurückgelassen hat. Und er schreibt diesen Hirtenbrief, so wird er der und auch der zweite Timotheusbrief und der Titusbrief genannt. Er schreibt ihm, um Timotheus zu ermutigen, zu ermahnen, gegen falsche Lehre und gegen falsche Lehrer aufzustehen. Und als Paulus diesen Brief schreibt, da existiert die Gemeinde ca. 10 Jahre. Also eine ganze Menge, ist viel passiert und scheinbar hat sich auch viel Falsches eingeschlichen. Und wenn man so diese zwei Timotheusbriefe liest, dann merkt man, in welcher Lage sich Timotheus befindet, dass er sich auseinandersetzen muss mit einer Gemeinde, in der ja es sich viel um Nebensächliches dreht. Man beschäftigt sich mit Geschlechtsregistern, so steht's da, ne? Also mit der ganzen, mit dem Ahnenregister, mit unnützen Geschwätz, mit Gesetzlichkeit. Es mangelt an Erkenntnis, wie eine Gemeindestruktur aussehen soll, wie die Ordnungen in der Gemeinde sein sollen. Es mangelt an einer klaren Position der Gläubigen gegenüber vielleicht der Welt, wo sie hingestellt sind, wo sie ihren Platz haben. Wie sollen sie sich dort benehmen? Ja, und es geht sogar so weit, dass wir davon lesen, dass einige vom Glauben abgeirrt sind. Und zwar in einer Art und Weise, dass die große Gefahr besteht, dass andere Geschwister mitgerissen werden, und zwar durch Habgier, durch Götzendienst und durch falsche Erkenntnis. Da steckt das Wort Gnosis drin. Also viel Philosophie, viel Kopfglaube, wenig Echtes. Und da wird philosophiert. Und das ist aber nicht das, was Kraft gibt, sondern das zieht die Leute ab und bringt sie auf Abwägen. Und ich denke, das ist aktueller denn je. Also da könnte man jetzt ganz viele Beispiele nennen, was läuft alles falsch. Das können wir uns, denke ich, sparen. Da weiß jeder was zu berichten. Aber der Brief ist ja geschrieben, um Timotheus zu ermutigen. In dieser Situation hinein schreibt Paulus diesen Brief und schreibt Timotheus, fache die Gnadengaben wieder an, die in dir sind. Ja? Lehre, ermutige, predige das Wort. Fliehe den falschen Dingen, halte das Gute, anvertraute Gut fest, bewahre die gesunde Lehre, tritt dafür ein und trete ganz entschlossen den Widersachern entgegen. Hab keine Angst, Timotheus. Hab keine Angst. Sei mutig und getrost. Und auch wenn viele sagen, du bist zu jung, um diesen Dienst zu tun, so wird man es ja auch lesen, denk nicht weiter drüber nach. Du bist von Gott berufen. Und da spielt das Alter keine Rolle. Vertraue auf Gott. Und mit dem Zeugnis von Paulus könnte er sagen, das, was Gott für mich getan hat, der Gott, der das an mir getan hat, der mich erlöst hat, dieser Gott ist auch mit dir. Das ist derselbe Gott und er wird dir Kraft geben. Ja, das ist ein ganz persönliches Zeugnis von Paulus. Und ich denke, es kann auch von uns, wenn wir Zeugnis geben, immer nur ein persönliches Zeugnis sein. Wir können ja schlecht immer von jemandem anders irgendwas berichten, sondern wir müssen selber erlebt haben, wie Gott seine Güte und Barmherzigkeit in unserem Leben geoffenbart hat. Nur das können wir auch bezeugen. Und von daher dürfen wir auch nie vergessen, egal wo wir jetzt stehen, vielleicht bei dem einen Jahrzehnte, die sie gläubig sind, bei mir ganz wenige Jahre, wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen. Also keiner von uns ist als Heiliger, Geretteter geboren. Jeder war verloren und jeder ist das, was er ist, durch die Gnade Gottes. Und so will ich mal versuchen, dieses Zeugnis von Paulus ein bisschen aufzudröseln. Wir sehen ein Zeugnis, ein ungeschminktes Zeugnis eines Sünders. Wir sehen ein ungeschminktes Zeugnis eines Begnadigten. Und wir sehen ein ungeschminktes Zeugnis eines Dieners und eines Vorbildes. Und da lesen wir zunächst, dass Paulus Zeugnis gibt, dass er ein Lästerer war, ein Verfolger und ein Frevler. Da steckt ganz viel drin, Lästerer. Da steckt das Wort Blasphemos drin, davon kommt Blasphemie, also ein wirklicher, in Reinkultur, in Gotteslästerer. Und zwar durch seine Art und Weise, wie er gehandelt hat. Er hat ja selber gedacht, er ist ganz besonders fromm und tut Gott einen Dienst, indem er die Heiligen auch umbringt. Aber daran sehen wir, wie man auf Abwege kommen kann und merkt es gar nicht. Und vielleicht sind auch wir heute der Meinung, wir sind auf dem richtigen Weg und sind eigentlich auf Abwegen. Also dieser Lästerer, diese Art, die dahinter steckt, das bedeutet, dass man auf übelster Art und Weise den Ruf anderer schädigt, dass man verleumdet, dass man Lügen verbreitet. Er war ein Verfolger, ne? Wie gesagt, er hat gegen die Heiligen Gottes gekämpft, natürlich autorisiert vom Hohen Rat. Wir sehen da einen klaren Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Fleisch und Geist, zwischen Religion und wahren Glaube. Er war ein Frevler, das bedeutet ein Gewalttäter. Er hat zum Vergnügen andere geschadet. Mit anderen Worten, der hat einfach geguckt, wo kann ich als nächstes jemandem Böses tun. Und das alles unter dem Deckmantel der Religion. Aber er schreibt auch, dass er das aus Unwissenheit und Unglaube gemacht hat. Und aus dieser Unwissenheit und aus diesem Unglaube heraus erwuchs diese Frucht. Das war charakteristisch für sein Leben. Das war ein Dauerzustand. Er war unfähig, was Gutes zu tun. Diese Unwissenheit drückt aus, dass man, wenn man das Wort untersucht, keinen Einblick hat. Dass man nichts versteht, dass man sich irrt, dass man Fehler begeht. Und dass man aufgrund fehlenden Wissens, man könnte auch sagen, aufgrund fehlender Schriftkenntnis, fehlender Erkenntnis, dass man falsche Schlüsse zieht, dass man Dinge tut, von denen man meint, die laufen in die richtige Richtung, sie sind gut, und am Ende häuft man sich dadurch trotzdem Schuld auf. Da gibt es ja das Sprichwort, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Und das gilt genauso auch hier. Aber nicht nur aus Unwissenheit heraus hat er gehandelt, sondern auch aus Unglaube. Und das drückt aus, dass es ein fehlendes Zutrauen ist, ein fehlendes Zutrauen auf Gottes Verheißungen und ein fehlendes Vertrauen. Und ich denke, da brauchen wir alle nicht auf Paulus mit dem Finger zeigen, sondern da kann jeder sich selbst erkennen. Handeln wir nicht alle oft aus Unglauben heraus? Nicht, dass wir sagen, wir würden nicht glauben, was in diesem Buch steht. Aber weil wir Gott zu wenig zutrauen oder zu wenig vertrauen in der Situation, wo wir stehen, ziehen wir falsche Schlüsse und häufen uns damit Not und Schmerz auf. Und das ist genau das, was auch Paulus bezeugen kann. Ich musste auch an mich denken, als ich diese Worte aufgeschrieben habe. Und da kam mir das Wort auch aus der Schrift in den Sinn, wo wir verglichen werden wie ein Mann, der in den Spiegel schaut und nachdem er reingeguckt hat und weggeht, vergessen hat, wie er aussieht. Genauso ist es. Wir lesen Gottes Verheißungen in seinem Wort. Wir unterhalten uns im Hauskreis und ja, das ist alles wunderbar. Und eine Stunde später kommt das Fleisch wieder raus. Also ganz aktuell, denke ich. Aus Unwissenheit und Unglaube. Und naja, jetzt gibt es viele Ansätze, moderne Theologie vielleicht, die sagt, wir brauchen neue Erkenntnis, wir brauchen mehr Bildung, wir brauchen, was weiß ich, du brauchst vielleicht ein 10-Punkte-Programm. Wie wirst du ein besserer Mensch? Wie kriegst du dein Leben in den Griff? Aber das alles brauchst du nicht. Du brauchst Jesus Christus. Weil nur er fähig ist, aus der schlechten Saat was Gutes zu machen. Wir brauchen erleuchtete Augen unseres Herzens. Und du, der du nicht gerettet bist, du musst erkennen, dass du verloren gehst, dass du verloren bist und dass du ewig verloren gehst, wenn du nicht errettet wirst von unserem Herrn. Im Alten Testament steht, das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und wenn das so ist, dann bezeugt sein Wort, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das heißt, auch dieses Wort bleibt bestehen, egal was wir heute hören, egal was wir für neue Erkenntnis haben. Der Lohn für die Sünde ist der ewige Tod, ist die Hölle, ist ewige Qual. In der Bibel steht, dass dort der Wurm nicht stirbt. Das ist das Innerste, was Gott in uns reingelegt hat. Wir werden, auch wenn wir das nicht fassen können, in alle Ewigkeit Schmerz und den Zorn Gottes erleiden, erspüren, erdulden müssen. Ich kann es nicht mit meinen Worten wiedergeben. Und das gilt dir, der du genauso wie Paulus in Unwissenheit und Unglauben verharrst und nicht umkehrst von deinen falschen Wegen. Der du dich weigerst zu kommen und zu nehmen von dem Wasser des Lebens, was jedem umsonst angeboten wird. Das gilt jedem Menschen, der nicht gerettet ist, weil jeder Mensch von Geburt aus verloren ist. Das kann man im Epheserbrief zum Beispiel nachlesen, Kapitel 2. Dort wird der Mensch beschrieben, der unerlöst ist, dass er ein Kind des Zorns ist, ein Sohn des Ungehorsams. Und wenn man das sieht, in Vers 13 und Vers 15 gibt uns Paulus das Zeugnis eines Sünders. Es ist ein persönliches Zeugnis, dass er ein Feind Gottes war, ein Widersacher, ein Gotteslästerer und ein Verfolger. Es ist sein Bekenntnis vor Gott und den Menschen. Und deswegen, der du das hörst, bekenne deine Sünden vor Gott. Und so war das auch bei mir. Jetzt will ich mal einen kleinen Einschub geben, damit wir das Zeugnis doch mit unterkriegen. Wie war das bei mir gewesen? Also ich komme aus einem völlig unchristlichen Elternhaus und meine Jugend war geprägt, so ab 15 Jahre ging das los, bis ich noch mit meinen Eltern sind wir zur Ostsee gefahren, Urlaub, da habe ich das erste Mal bei meinem Vater noch im Trabant auf einer Kassette Black Sabbath gehört. Und das hat sich dann in den nächsten, also eine Rockgruppe, wenn das jemanden was nicht sagt, muss man jetzt auch nicht näher erläutern. Und das hat sich in den nächsten, ich sag's jetzt mal, 10-12 Jahren relativ schnell entwickelt über Heavy Metal, über Death Metal, über Black Metal, also voll in eine satanistische Musikszene rein. Nur damit ihr einen Eindruck bekommt, ich habe am 24.12. mit meinen Eltern Abendbrot gegessen, Weihnachten, und bin danach zu solchen Konzerten gegangen. Die Musik hat mich geprägt, das ist auch heute noch so, ne? Das ist im Kopf drin. Das ist nie weg, das ist nie gelöscht. Man hat Probleme, das Wort zu lernen und zu studieren und zu behalten. Aber dieser Dreck ist im Schädel. Und irgendwann war die Musik, oder ist man im Kreise gekommen, das ging nur darum, von früh bis Abend lief die Musik rauf und runter, man hat sich so gekleidet. Ich muss heute noch sagen, wie das meine Eltern auch als Ungläubige trotzdem so erduldet haben, dass da jemand rumrennt mit einem Pentagramm vorne drauf, ne? Also umgedrehtes Kreuz. Und ja, vielleicht kennt jemand so T-Shirts, ne? Da denkst du, da kommt jemand direkt aus der Gruft. So ist man rumgelaufen, in Schwarz, nur Schwarz. Deswegen ziehe ich jetzt auch gerne mein weißes Hemd an. Und irgendwann kam zu dieser ganzen Musik auch Drogen hinzu, also Zigaretten geraucht sowieso, bis vor 5 Jahren kam ich dann vielleicht mal noch dazu, oder 4 Jahren. Ja, gerne. Also es kam dann zu den normalen Zigaretten auch noch Drogen hinzu, Haschisch, alles Mögliche. Dann kam auch gerade diese Zeit mit Crystal auf und auch mal ein paar chemische Sachen, alles schön durcheinander probiert. Aber eigentlich, sagen wir mal so, die tägliche Droge war das Kiffen gewesen. Und das hat sich letztlich durchgezogen bis ins hohe Alter, also eigentlich bis zu meiner Bekehrung mit mal ein paar Schwankungen. Und diese ganze Zeit war natürlich geprägt von Lügen, von Betrügen, ne, von Stehlen. Ich hatte Probleme in der Schule, bin dort rausgeflogen, musste die Schule wechseln, auch meine Klasse wiederholen. In dieser ganzen Zeit gab es aber immer Menschen, die trotzdem an einen, geglaubt haben vielleicht, die einen unterstützt haben. Das hat man natürlich alles gar nicht gesehen und mit Füßen getreten, hat die Menschen enttäuscht. In dieser Zeit habe ich auch meine Frau dann kennengelernt, während unserer Lehre. Und wir sind zusammengekommen. Da habe ich das erste Mal Kontakt auch so ein bisschen mit Kirche, mit junger Gemeinde bekommen. Und das war mir alles, okay, mach dein Zeug, ich mach meins. Und trotzdem sind wir irgendwie zusammen. Und diese Drogengeschichte hat aber irgendwo dazu geführt, aufgrund dieser Unehrlichkeit, ne? Man hat ja gelogen, man brauchte ja Freiräume, um sich abzuschießen, um seinen Rausch auszuleben, beziehungsweise war man manchmal gar nicht in der Lage, überhaupt Menschen unter die Augen zu treten, weil man völlig zerstört war. Das hat natürlich dazu geführt, dass auch diese Beziehung gelitten hat und wir haben uns irgendwann getrennt. Was für mich erstmal ganz angenehm war, weil dadurch hatte ich mehr Zeit, wieder meinem Lastern zu frönen. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das doch ganz angenehm war mit so einer lieben Frau. Und das kann ich heute sagen, hat mich, um mit ihr wieder zusammen zu sein, bekehrt ist das falsche Wort. Hab gesagt, ja, das jetzt gucken wir mal und ich suche mal und irgendwie will ich, aber irgendwie will ich auch nicht. Und um der Beziehung willen habe ich diese religiöse Spielereien mitgemacht. bin dann auch mit in die Kirche gegangen, ja, und das lief dann so. Und irgendwann hieß es, willst du dich nicht mal bekehren, willst du dich nicht mal taufen lassen? Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, in der Zwischenzeit habe ich studiert. Und auch dort, klar, wie soll es anders sein, am ersten Tag, den man kennengelernt hat, war jemand, der Drogen vertickt hat, ne, logischerweise. Also dort ging es genauso weiter. Und es hat sich also durchgezogen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, diese falsche Bekehrung hat natürlich zur Folge, dass auch nichts Echtes da war, dass keine Kraft da war und dass auch kein neues Leben da war, sodass sich alles mit Nuancen fortgesetzt hat, mal mehr, mal weniger, diese Abhängigkeiten stärker ausgeprägt waren. Irgendwann ist man dann ins Berufsleben richtig eingestiegen, da ist das ein bisschen weniger geworden, aber die Abhängigkeit blieb und es ist dann auch bei mir durch, ist jetzt wie gesagt alles sehr zusammengerafft, durch Lebensumstände so gekommen, dass ich auch in eine Arbeitslosigkeit dann reingeraten bin und in dieser Zeit ist es im Prinzip nochmal richtig, richtig heftig geworden. Zu dem Zeitpunkt waren wir dann schon verheiratet, hatten schon ein Kind, jetzt haben wir 3 Kinder und da kann man sich vorstellen, was auch meine Frau da mitgemacht hat, ne, was da auch in ihr vorging, wenn man da einen Mann hat, der das alles nicht nur nicht ernst nimmt, sondern sich auch völlig gehen lässt und das vor allen Dingen in einer Art und Weise macht, wo nach außen hin irgendwas gespielt wird, aber im Inneren sieht es ganz, ganz traurig aus. Ja, das vielleicht mal dazu. Also auch ich kann Zeugnis geben von einem völlig desaströsen Leben. Wer da mehr wissen will, man kann uns gerne unterhalten. Und habe die Hilfe des Herrn bitter nötig gehabt. Wollen wir weitergehen? Wie gesagt, es ist ein Zeugnis eines Sünders, aber wir sehen auch das Zeugnis eines Begnadigten. In Vers 13 und 14 kriegt man davon ein Zeugnis. Und David betet im Psalm 32, Vers 5, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und wie David, so ist auch Paulus und mir Erbarmung widerfahren. Und das ist auch kein leeres Gerede, das ist erlebte Tatsache und das ist eine persönlich erkannte Tatsache, dass man frei geworden ist. Und Paulus schreibt zu Recht hier, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und das kann ich nur bezeugen. Aber was ist Erbarmen und was ist Barmherzigkeit? Ich denke, Erbarmen können wir so sagen, dass Gott was zurückhält, was wir eigentlich verdient haben. Ich hatte es vorhin gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod und der Zorn Gottes. Und das habe ich verdient. Und das hättest du, der du jetzt gerettet bist, verdient und der du nicht gerettet bist, du hast es verdient. Und das wird kommen. Aber Gott ist reich an Erbarmen und darin steckt das Wort, dass er Mitleid hat mit uns. Der hat Mitleid mit der gefallenen Schöpfung, mit den Sündern und will uns aus dieser Situation herausreißen. Er hält das zurück, was ich verdient hätte. Ich hätte verdient, getötet zu werden am Kreuz. Ich hätte verdient, geschlagen zu werden. Wir hätten es verdient, angespuckt zu werden und wir hätten es verdient, ewig von Gott getrennt zu sein, in einer Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können, aber die Jesus am Kreuz erlebt hat. Und nicht nur das, sondern das geht weiter. Paulus schreibt in Vers 15, dass ich ein Sünder bin. Also es ist nicht nur Vergangenheit, sondern es ist Gegenwart. Es ist ein Unterschied zu früher. Ja, wir sind begnadigte Sünder. Aber wir bleiben doch Sünder. Und jeder, der behauptet, dass er das nicht bleibt, der ist schon verführt. Der ist ein Lügner, so sagt das Wort Gottes. Paulus sagt, ich bin der Größte unter ihnen. Jetzt müssen wir mal kurz mal in der Relation finden, wer ist Paulus und wer sind wir. Mag sein, dass Gott auch keinen Unterschied macht bei Menschen, ne? Sondern dass schon jeder auch gleich ist. Aber dennoch ist doch Paulus jemand, der den größten Teil des Neuen Testaments verfassen durfte, der der Heidenapostel ist. Also ich glaube, auch wenn wir wichtige Dienste haben oder jemand von uns einen wichtigen Dienst hat und meint, ganz besonders fromm und heilig zu sein, es gibt doch noch einen, denke ich, einen Unterschied. Und wenn Paulus schon sagt, ich bin Sünder, wie viel mehr wir? Und umso erbaulicher ist es doch, dass wir dann im Hebräerbrief lesen, um wieder auf die Barmherzigkeit zu kommen, dass dort steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise, doch ohne Sünde. Mit anderen Worten, die Barmherzigkeit, die drückt sich darin aus, dass Gott das Zorngericht zurückgehalten hat und auf seinen Sohn geworfen hat. Und es drückt sich auch darin aus, dass Gott barmherzig ist und bleibt und dass wir kommen dürfen und unsere Sünden bekennen dürfen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und nur wenn wir das machen, nur wenn wir unsere Sünden bekennen und uns vergeben lassen, uns reinwaschen lassen durch sein Blut, haben wir Gemeinschaft untereinander und mit Gott und sonst nicht. Auch das ist eine Sache, die muss man ganz neu wahrscheinlich mal bedenken. Ich denke, dass wir im Allgemeinen, zumindest geht es mir zu hoch von uns selbst denken und zu gering von Gott. Dass wir uns zu wichtig nehmen und die Sache Gottes zu lässig treiben. Also allein schon die Barmherzigkeit wäre Grund genug, uns zu freuen und Gott dankbar zu sein, dass er zurückhält, was wir verdient hätten. Aber noch mehr ist Gott gnädig. Und Paulus schreibt ja, und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß. Was ist Gnade? Gnade ist das, dass mir Gott das gibt, was ich nicht verdient habe. Also er hält nicht nur das zurück, was ich verdient habe, sondern gibt mir sogar das, was ich nicht verdient habe. Und darin steckt das Wort, ich spreche es bestimmt falsch aus, Charis, habe kein Griechisch gelernt, Charis, wie auch immer, aber da steckt drin, dass es eine gewährte Freundlichkeit ist, eine Wohltat, eine Gunst und das Wort Annahme steckt da drin. Wir sind angenommen bei Gott. Ein völliger Gegensatz zum alten Leben. Und aus dieser Gnade, aus dieser Barmherzigkeit heraus erwächst Dankbarkeit und Lob. Es ist ein Bekenntnis von Paulus über seine Begnadigung. Und daher kann er auch sagen, dass er alles für Dreck erachtet, um Christi willen. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und wenn ich aber ehrlich bin, muss ich sagen, wie oft erachte ich alles andere für wichtiger und höher als Jesus? Wie oft bin ich unehrlich, unaufrichtig? Natürlich würde man das nie so sagen, ne? Aber zumindest habe ich einen guten Spiegel zu Hause und meine Kinder noch dazu, die mir dann zeigen, dass ich mich durch meine Worte und durch meine Taten des Unglaubens selbst überführe. Aber Gott ist gerecht und Gott ist barmherzig und wir dürfen kommen und wir dürfen fallen und wir dürfen immer wieder hinkommen und dürfen bekennen und dürfen uns vergeben lassen. Und Gott wird uns wieder aufrichten. das geknickte Rohr bricht er nicht ab. Dazu musst du aber geknickt sein. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, schreibt Paulus. Und ich denke, er schreibt das nicht nur oder sagt das nicht nur, sondern er schreit es raus. Kennt das jemand von euch so aus tiefstem Inneren? Wieder gefallen, wieder? Ich dachte, ich hätte es geschafft, ich habe es unter die Füße gekriegt. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich hasse, was ich verurteile, was mir zuwider ist, das kommt ja raus, das bricht sich Bahn. Aber ich denke, auch darin dürfen wir erkennen, wie sehr wir Gott brauchen und wie gnädig er ist und wie groß seine Geduld mit uns ist. Und der du das hörst, bekenne deine Sünden. Und wie war das bei mir mit der Begnadigung? Ich bin auf eine Rüstzeit gefahren. Wie gesagt, da war ich fast ein Jahr lang arbeitslos. Und noch in der Woche, in der ich dorthin gefahren bin, von Drogen völlig gezeichnet und abgeschossen. Und wir fahren dorthin, waren in Österreich, in den Bergen und im Anschluss noch eine Zeit lang in Italien gewesen. Ich war da ohne meine Frau, die hat mir das geschenkt. Da darf ich ihr sehr dankbar dafür sein, dass sie da so weise war und hat das organisiert. Und während dieser Rüstzeit machen wir da eine Bergtour. Und normalerweise ist es so, dass man, da wurden immer so Zweierschaften gebildet und da hat man sich nur immer seine Geschichten so erzählt, wie das so üblicherweise abläuft. Und interessanterweise bin ich damals allein gelaufen auf diesen Berg hoch und da gab es zwei Gipfelkreuze, das waren so die Ziele des Tages. Sehr schlechtes Wetter, Regen, kalt und mir war bewusst in dem Moment, war schon in einem Zwiegespräch so mit sich selbst. Und nachdem ich dieses Ziel erreicht habe, dieses zweite Kreuz, war mir klar, du musst ja mal weiterlaufen. Da ging noch dieser Gipfelgrat, ging da weiter. Und es kam ein drittes Kreuz, völlig im Nebel. Bin dort alleine hin. Und an diesem Kreuz musste dieses alte, störrische Ich kapitulieren. Dort hat mich Gott auf die Knie gezwungen. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Herrn Jesus Christus angerufen habe und ihn angefleht habe um Hilfe. Und in dem Moment durfte ich erkennen, wie es wirklich um mich steht, was mein Leben wert ist, was ich wert bin, was das alles soll. Das ist alles eine riesengroße Lüge, eine riesengroße Farce, ein Schauspiel sondersgleichen ist. Und nachdem ich das vor Gott ausbreiten konnte, viele Dinge, auch viel Leid, was ich anderen Menschen zugeführt habe, allen voran meiner Frau, und das vor Gott gebracht habe und ihm um Vergebung gebittet habe, da kam ein Friede in mein Herz, das habe ich bis dahin nicht gekannt, nie wahrgenommen. Aber das war was völlig Neues. Und aus dieser Situation heraus war es das Erste da, ja, mit den Geschwistern, mit denen man da unterwegs war, denen das zu berichten, denen das zu erzählen. Wie gesagt, ich habe ein paar Tage vorher noch reichlich Drogen zu mir genommen, immer noch geraucht, normal Zigaretten, alles ganz selbstverständlich. Die Zeit ging weiter, wie gesagt, wir waren noch in Italien gewesen, dort gab es noch eine Begebenheit, es gab mehrere, aber eine für mich einprägsame bis heute war, dass ich dort, als wir dort im Mittelmeer baden waren, ich meinen Ehering dort verloren habe und große Aufregung und Suchaktion und ja, jetzt ist der Mann, ich meinen Gedanken, verlierst den Ring und jetzt, was soll deine Frau denken? Und es sind mir Dinge deutlich geworden, nicht so, dass ich jetzt eine Stimme gehört hätte, wirklich die zu mir gesprochen hätte, aber das war mir ins Herz gegangen, als würde Gott zu mir reden, Stefan, das ist egal, ob du einen Ring trägst oder nicht, du, heute kann ich das so sagen, du bist ein Ehebrecher, du bist ein Hurer. Und nicht, weil man vielleicht nicht fremdgegangen ist, aber weil man sich Pornos reingezogen hat von früh bis Abend. Und der Ring spielt überhaupt keine Rolle. Ehe ist was anderes, Ehe ist Vertrauen, ist gegenseitige Wertschätzung, ist füreinander Sorgen. Da ist mir das erstmal ein bisschen aufgegangen. Und mir ist auch aufgegangen, dass das ein Bild ist auf mich in dem Moment und auf Jesus, der mich zwei Tage vorher an dem Kreuz dort errettet hat, der mir dort entgegengekommen ist. Ja, seitdem ist viel passiert. Es hat sich auch viel geändert. Vielleicht ganz kurz. In den Kreisen, wo ich da damals war, bin ich heute nicht mehr. Seitdem hat man viel Bibel gelesen, hat sich mit vielen Dingen beschäftigt, hat sich mit vielen Dingen auseinandergesetzt. Da sind Wege auseinandergegangen, auch Freundschaften, wie man gemeint hat. Wir zwei, Claudia und ich, wir haben auch seit jetzt fast zwei Jahren, da müssten es sein, die Kirchgemeinde verlassen, weil auch da sich viele Dinge, wo Gott Türen aufgemacht hat und Wege geebnet hat und Verständnis geschenkt hat, dass man jetzt Dinge erkennen durfte, auch zu Entscheidungen gedrängt, Falsches dort beiseite zu legen und Konsequenzen zu ziehen. Ja, es gab Trennungen, wie Paulus auch hier an Timotheus schreibt, von falscher Lehre, von vielleicht auch falschen Beziehungen. Möge Gott da uns Gnade geben, dass dort vielleicht auch Heilung geschieht und wieder Versöhnung. Es gab, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch hier eine Erneuerung dieser alten, falschen Religiosität. Und was kann man heute sagen? Also, Halleluja, man hat eine neue, auch wenn wir jetzt noch keine Gemeinde sind, in dem Sinne, wie man das nur aufs Papier bringt, aber trotzdem ist das meine Gemeinde, ist alles Gemeinde, wo gerettete Menschen sind, wo Kinder Gottes sind. Das hat Gott geschenkt. Ich habe eine neue Arbeit bekommen. Ne? Auch dort schenkt Gott Gelingen. Unsere Familie ist gewachsen. Ich darf drei Kinder haben. Ich darf eine wundervolle Frau haben, auch wenn ich sie oft verletze, auch wenn ich oft ein völliger Idiot bin. Aber Gott gibt uns doch da reichlich Gnade. Ich darf mit Geschwistern auch befreundet sein, wirklich befreundet, in Hauskreisen Gemeinschaft haben. Also auch hier dürfen wir einstimmen in das Wort von Paulus: Timotheus, sei getrost und sei mutig und stark, Gott sorgt für dich. Und so will ich zum Schluss einfach nochmal das abrunden mit einem Zeugnis von Paulus, in dem er Zeugnis gibt als ein Diener und als ein Vorbild. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, dass er durch die Gnade Gottes das ist, was er ist. Also nicht aus uns heraus, nicht weil der Stefan den Berg hochgegangen ist, nicht weil er sich vor das Kreuz geworfen hat, ist er das, was er jetzt ist, sondern aus Gottes Gnade heraus. Und diese Gnade, die geht einher mit einer Berufung, einem Dienst, einem Auftrag in einer konkreten Position, in einem konkreten Platz im Leib Christi. Und ich habe so festgestellt, das waren so meine ersten auch Gedanken, nachdem er errettet wurde, sich bekehrt hat. Jeder hat dazu ein anderes Wort. Wo werde ich jetzt gebraucht? Wo ist mein Platz? Was hat Gott so Wunderbares und Überwältigendes mit dir vor? Das muss was bis hierher Unbekanntes sein. Aber irgendwie scheint es doch allzu oft was ganz Nüchternes zu sein, was uns ein bisschen, ja, nicht ganz so in unsere Vorstellung passt. Und ich denke, unser Dienst, unsere Berufung ist allzu oft dort, wo wir gar nicht sein sollen oder wollen oder wo wir denken, da passt es eigentlich gar nicht hin. Und das ist, denke ich, zuallererst in unserer Familie. Und da brauchen wir, habe ich so gemerkt, wenig Worte, sondern da wird man anhand seiner Taten beurteilt und da gibt man, wie gesagt, ein schlechtes Zeugnis. Das ist, wie es der Dirk gesagt hat, auf Arbeit. Wie oft kommen wir da zu kurz? Wie oft müssen wir selber dafür sorgen, dass wir zu Potte kommen? Und er sagt, aber Gott tut nichts aus eitler Augendienerei. Gott weiß, was gut und richtig ist und wo er uns gebrauchen will. Und ich denke, wir tun gut daran, um uns Schmerz und Züchtigung zu ersparen, wenn wir diesen Platz annehmen. Und diese Gnade, die ist immer verbunden mit Gnadengaben. Das steckt ja auch in dem Wort, die uns zu dieser Berufung befähigen. Und wie Paulus sagt, nicht mit überredenden Worten und menschlicher Weisheit, sondern durch Kraft und Vollmacht. Bloß wenn wir dort sind, wo uns Gott hinhaben will, wird das Ganze, was wir tun, auch gesegnet sein und wird eine Wirkung erzielen. Vielleicht erzielt es sonst auch eine Wirkung, aber die geht dann in die falsche Richtung. Weil Gott autorisiert. Und wer sich Gott naht, wer sich unter seine mächtige Hand demütigt, der wird als treu erachtet, wie Paulus schreibt, und als zuverlässig erachtet, und er wird und er darf und wir dürfen ein Diener, ein Knecht, ein Sklave Jesu Christi sein. Haben wir einen Dienst, haben wir eine Berufung, haben wir unsere Berufung erkannt, stimme ich da selber schwer. Und das hat aber nicht damit zu tun, dass Gott nicht klar wäre oder nicht eindeutig, sondern das hat viel damit zu tun, dass ich ihm ständig aus der Schule laufe und mein eigenes Leben leben will, was doch in den Tod gegeben ist, meine eigenen Interessen hochhalt und ihm damit Kummer, Sorgen mache. Ich habe mal in einem Kommentar gelesen und das fand ich gut. Der Heilige Geist ist, seine Aufgabe ist, uns in das Bild Jesu Christi zu verwandeln. Und jedes Mal, wenn wir in Sünde fallen, hat er damit zu tun, uns unsere Sünden zu überführen. Das heißt, in dem Moment wird immer diese Umgestaltung verhindert, behindert, aufgeschoben, angehalten. Ich denke, wir müssen vorsichtig sein, auch zu meinen, und das geht ganz schnell, dass es woanders besser wäre, dass es woanders schöner wäre, dass wir woanders mehr gebraucht würden, wie wo wir vielleicht sind. Und dass wir woanders vielleicht auch mehr profitieren würden von dem, was wir so hören. Da gefällt uns hier mal was nicht, der hat schief gesungen, die Einstellung vom Keyboard war nicht ganz so richtig, der hat was Komisches gesagt, das hat mir nicht gepasst, der andere hat komisch geguckt. Heute war mir es zu voll, heute war es mir zu laut, heute geht es mir zu zeitig los. Wir haben einen Platz, wir haben eine Berufung. Und egal, welche das ist und egal, was es ist, sie ist wichtig, weil sie von Gott beauftragt ist, weil sie von Gott autorisiert ist. Und da haben wir kein Recht, da eine Wertigkeit aufzustellen. Auch nicht zu sagen, der vielleicht bloß die Stühle hinstellt oder der das Essen holt oder der Kinderstunde macht, das ist weniger wie der vorne predigt. Im Gegenteil, im Wort Gottes steht klar, die geringsten Glieder, die werden eigentlich am meisten geachtet und die bekommen am meisten Ehre. Und wenn man mal in Jakobusbrief reinschaut, dann sehen wir auch einen klaren Zusammenhang zwischen dem Glaube und den Werken, und zwar die Werke, die auch aus der Berufung herauskommen. Weil nur das können ja die richtigen Werke sein. Und dann haben wir ein wunderbares Bild, ein wunderbares Zeugnis von Glaube und Werken oder Berufung, die in diese Finsternis hineinstrahlen. Und wenn das im Einklang passiert, dann können wir sagen, wie Paulus, dass ich zum Vorbild gesetzt bin für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Das ist unsere Berufung, dass wir ein Vorbild sind. Wir sind doch nicht gerettet, nur damit wir gerettet sind, sondern wir sollen dienstbar werden und Gott die Ehre geben und dadurch anderen zum Segen werden. Gott ist also nichts unmöglich. Wenn wir in der Bibel lesen, Gott ist kein Weg zu weit, keine Tiefe zu tief. In der tiefsten, auf die tiefste Tiefe wirft er unsere Schuld. Da kommt niemand hin, da kann niemand kramen, das kann niemand hervorholen. Und Gott wird es nicht machen. Wenn er dir vergeben hat, wird er diese alten Dinge, die werden nicht mehr hervorgeholt. Die sind vorbei, die sind ausgelöscht, die sind reingewaschen. Ihm ist keine Zeit zu lang. Gott steht über allem, weil er der Schöpfer aller Dinge ist. Und wenn das so ist, dann ist auch deine Situation ihm nicht zu groß, nicht zu schwer. Deine Sünden sind nicht zu groß, als dass Jesus sie nicht ans Kreuz gebracht hätte, sie nicht gesühnt hätte. Im Kontext zu dem Brief oder zu dem Brief kann man schon sagen, schreibt Paulus, all das, was ich dir jetzt gesagt habe, dass mein ganzes Lebenszeugnis, Timotheus, hab keine Angst. Und auch du, hab keine Angst, egal wo du stehst, egal welche Herausforderung ansteht, welche Entscheidungen anstehen, oder du, der du noch ferne stehst, hab Mut und komm zu Gott. Timotheus, halte fest an dem anvertrauten Gut, halte fest an dem guten Evangelium, überführe, ermahne, sei guten Mutes, sieh, was Gott an mir getan hat, das kann er auch an dir tun. Und daraus erwächst Dank dem Gegenüber, der so gnädig ist, Jesus Christus. Du und ich, wir sind das, was wir sind, durch die Gnade Gottes. Und daraus soll Dankbarkeit erwachen, soll Dankbarkeit kommen. Und nochmal, seien wir doch, und das sage ich zuerst mir, und ich habe gute Zeugen, die hier mit im Raum sitzen. Lasst uns füreinander beten, dass wir wirklich Dankbarkeit lernen und dankbar sind für das, was wir haben. Dankbar dafür, dass wir eine Arbeit haben, auch wenn die manchmal vielleicht stressig ist und viel ist. Aber wie viel wollen arbeiten und können nicht oder haben keine Arbeit? Wollen wir doch dankbar sein für das, was wir zu Hause haben, auch wenn ich es oft nicht bin. Dankbar dafür, dass wir einen Kühlschrank voll haben mit Essen. Wie viele Leute gibt's, ne, die einen vollen Kühlschrank haben, aber keinen Appetit? Sind wir doch dankbar, dass wir ein Zuhause haben, vielleicht sogar ein Haus? Wie viele haben große Häuser und haben kein Heim? Lasst uns dankbar sein für das, was wir haben. Weil wie viele gibt's, die haben große Reichtümer, aber keinen Frieden im Herzen? Und wenn ich das so sehe, auch bei mir auf Arbeit, dann muss ich Buße tun und muss bekennen, es ist so viel Not und Elend und man lässt sich immer wieder verführen und sieht nur das, was vor Augen ist, anstatt für die zu beten, die in wirklicher Not sind und in dem Elend, wo Gott einem gnädig war und hat einen da rausgeholt. Dieses Zeugnis von Paulus und jedes Zeugnis, mein Zeugnis, was im Vergleich zu ihm ja doch noch lebendig ist, also weil ich hier stehe, das gilt jedem Menschen. Jeder, der es liest und hört, ist angesprochen. Und auch du, der du hier sitzt und noch nicht gerettet bist, auch dir gilt das Zeugnis. Auch dich will Gott aus deiner Verstrickung, aus deiner Verfolgung, aus deinem Frevel, aus deinem Unglauben und aus deiner Unwissenheit heraus erretten. Er will dich herausreißen. Dafür hat Gott alles gegeben. Er hat alles getan. Er hat seinen Sohn dafür gegeben, damit dass du errettet werden kannst. Er will dich herausreißen. Er will auch dich begnadigen. Er will dir Barmherzigkeit und Gnade zuteil werden lassen. Mit dem Ziel, dass auch du ein Zeugnis bist, dass auch du eine Berufung hast, in der Berufung, deiner wirklichen Berufung, nicht deinem Sinn des Lebens, sondern deiner Berufung nachgehst und nachkommst, zum Vorbild für andere und zur Ehre Gottes. Amen.